Technical Advice veröffentlicht wurden am 3. Dezember uns angeschaut, haben das in der öffentlichen Diskussion am 9. Dezember zusammen mit EPRAG vorgestellt und als erste Rückmeldung von Seiten des GSC nochmal diskutiert und vorgestellt. Und wir haben auch schon in der Zusammensetzung darüber gesprochen und geschaut, welche Themen den Teilnehmer dort weiterhin sehen. Was das Ziel ist, warum wir zum einen jetzt darüber informieren wollen, wie der Stand der GSRS ist, aber zum anderen eben auch weiterhin Themen sammeln, die jetzt aufgefallen sind, beziehungsweise die man auch in den weiteren Prozess noch umdrehen kann. Denn der Prozess, wie ihr wisst, ist noch nicht zu Ende geführt. Mitte nächsten Jahres soll der Delegated Text dann entsprechend verlassen werden. Und das heißt, bis dahin wird es auch einen Konsultationsprozess geben seitens der Kommission. Es sollen zumindest die Mitgliedstaaten gefragt werden. Und so wie ich die Ausführungen dazu von der Kommission verstanden habe, bei den Erläuterungen, bei den Tech- und SRW-Diskussionen, soll es auch einen einmonatigen Konsultationsprozess für die Öffentlichkeit geben. Das heißt, es wird da auch noch mal eine Möglichkeit geben. Und die Kommission wird sich sicherlich sehr intensiv auch nochmal mit dem Technical Advice von EPRAG jetzt auseinandersetzen müssen. Denn wie die Diskussion bei Tech und SRW gezeigt hat, war es eben nicht ganz, ja, also war es wirklich sehr kritisch. Also da wurden wirklich sehr viele Punkte auch noch sehr kritisch gesehen bis zum Schluss hin. Wir haben die verschiedenen Versionen vor der Veröffentlichung, wo man dann konnte, auch aufgrund der Zeit, dann auch immer wieder durchgesehen und versucht dann auch Änderungen nochmal zu adressieren, beziehungsweise Änderungen teilweise auch wieder rückgängig zu machen, weil dann in den letzten Metern nochmal ein anderes Wording reingekommen ist. Ich glaube, in den nächsten Tagen, wenn wir uns auch noch mehr damit befassen, dann werden vielleicht auch noch die ein oder anderen Themen auftauchen. Was wichtig ist in den nächsten Tagen, ist, dass es die Basis for Conclusion jetzt im Entwurf gibt, die bis Mitte nächster Woche kommentiert werden kann, von Fachmitgliedern und SRF-Board-Mitgliedern, und die auch wirklich im Dezember noch veröffentlicht werden. Und ich habe es gestern schon gesagt, ich halte die wirklich nochmal für sehr wichtig, weil das allgemeine Verständnis, so wie wir es gestern ja auch diskutiert hatten, was beispielsweise bei der EFRA-Konferenz auch dargestellt wurde, dem kann man sich ja in weiten Teilen noch anschließen. Management Approach, Frame Presentation, wie gehen wir mit diesen Grundsätzen um, wie ist eine Materiality Analysis zu machen. Das Thema ist aber, dass in Standard eben sich häufig Formulierungen finden, die eben doch dann vielleicht eine andere Erwartung wecken. Beispiel kommen wir gleich noch drauf, Geographies, also auf welchem Level der Granularität dann eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse oder auch die Berichterstattung folgen. Da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass es in den Basis for Conclusions nochmal gut eingeordnet ist und nachvollziehbar ist, wie ist der Standard gemeint, in welche Richtung wurde das diskutiert und wie soll er zu lesen sein. Was auch noch bis Ende des Jahres kommt, ist die Cost-Benefit-Analyse, jedenfalls derzeit noch der Plan. Und was auch von den Unternehmen vielfach gefordert wurde, diese drei Spalten, wo es dann die Informationen gibt, Delegated Act, also Stand 2023, der Entwurf von Juni 2025 und dann der Technik. Genau. Das darauf werde ich jetzt nicht weiter eingehen, was jetzt nochmal von dem Präsidenten des SRW hier auch gegenüber der Kommission hervorgehoben wurde. Die allgemeinen sechs Punkte sind das, die EPRAG hier auch immer identifiziert hat, als wie sind wir vorgegangen, dass es eben nicht nur Datenpunkte waren, sondern dass es eben auch eine strukturelle Änderung gab und so weiter. Vielleicht an der Stelle trotzdem noch die Informationen dazu, dass viele Änderungen, die vorgenommen wurden, durchaus sehr begrüßenswert sind. Die strukturellen Änderungen, die dazu geführt haben, dass es viel besser lesbar ist, das Dokument, dass man diese Doppelung ausgesprochen hat. Also das sind wirklich auch Änderungen, die eine ja, deutliche Verbesserung der Standards mit sich bringt und die wir auch entsprechend so angenommen haben. Digitalstrahl, das hat man auch schon erwähnt, dann kennt auch nicht so im Detail, auch nicht gerade angelegt zur Zeit, ist, dass ich jetzt nochmal darstelle, was die Änderungen sind von EFRAG. Hier ist, wenn man sich jetzt wirklich einen schnellen Eindruck verschaffen möchte, ist das ganz hilfreich, nochmal die Simplified PSIS mit sich anzuschauen, wo beispielsweise dann nochmal gesagt wird, was haben Sie jetzt gemacht? Wir haben einen Fan Presentation Fokus reingebracht, den Fokus auf Useful Information, also Decision Useful Information. Das Materiality Assessment vereinfacht, indem beispielsweise ganz klar gesagt wird, ihr könnt auswählen zwischen Top-Down-Approach oder Bottom-Up-Approach oder auch einer Mischung. Man hat bestimmte Vereinfachungsweise, was Facebook ist. Was wir trotzdem machen wollen, ist nochmal weniger aus unserer Sicht noch die Schwierigkeiten. Und welche Themen würden wir auch weiterhin ansprechen, wenn es jetzt um die weitere Bearbeitung geht, auch der EU-Ebene? Grundsätzlich, und das ist gar nicht so selbstverständlich, unterstützen wir diesen Klassifikationsansatz. Das war auch etwas, was der Fachausschuss von Anfang an und auch noch mit separaten Schreiben gegenüber, was auch diese Kommission immer wieder adressiert hat. Es ist gut, wenn man diesen übergeordneten Konzept anwendet. Das ist etwas, was wir aus der Finanzberichterstattung kennen. Es ist etabliert und wir haben alle Konzepte, die dafür erforderlich sind, weil es ja nicht nur den Materiality-Filter betrifft, sondern eben bei Fair Presentation auch darauf ankommt, gegebenenfalls auch zusätzliche Informationen geben zu müssen, wenn es aus der unternehmensspezifischen Sicht erforderlich ist. Auch dieses Konzept haben wir da mit Entity-Specific Information, die gefordert sind. Und von daher besteht hier wirklich auch eine Unterstützung für diesen Ansatz. Und wie gesagt, das ist nicht überall so. Es gibt auch andere Länder, die hier ganz klar sich gegen diesen Fair Presentation Ansatz gestellt haben. Aus verschiedenen Gründen. Einer ist scheinbar, dass damit auch eine andere Haftung für die Wirtschaftsprüfer verbunden ist. Und also da wird an verschiedenen Stellen wirklich auch noch sehr viel Interessenprinzip diskutiert. Was aber ein Problem ist, was wir zum Teil umsetzen konnten, war, dass praktisch diese Nutzer stärker definiert werden mussten. Und das ist zum Teil geglückt, also zum Beispiel die Aufzählung Academics ist rausgefallen. Und das war ja auch immer diese Bitte, lasst uns darauf fokussieren, was ist eigentlich der Zweck dieser Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und auch wenn die Nachhaltigkeitsberichte zu 50% von den Academics gelesen werden, ist es trotzdem nicht der Zweck, dass die Nachhaltigkeitsberichte hier für die Hochschulen erstellt werden. Und das hat man auch entsprechend bei diesen Other Usage of General Purpose Sustainability Statements umgesetzt, aber es ist eben ein kleiner Teil. Was man nicht übernommen hat, war, das war auch kurzzeitig in dem Gespräch, dass man komplett auf Investor als den Single oder den Primary User abstellt. Aber ich glaube, das ist auch insofern schwierig, weil es schon wirklich in der CSRD angelegt ist, dass wir die beiden Nutzergruppen haben und nicht nur bei der Due Diligence als einzubeziehende Stakeholder, sondern eben auch als Nutzergruppen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Was aber trotzdem an der Stelle dann ganz wichtig ist, gerade wenn man diese weite Nutzergruppe hat, dass man ganz klar ist, was dieses Materiality of Information Konzept betrifft. Und wir kommen dort auch später nochmal vorbei. Diese Nutzer haben halt wirklich eine sehr große Bedeutung, insbesondere wenn man immer wieder auch deren Interessen innerhalb der einzelnen ESRS abstellt und das nicht voranstellt als ein Konzept, sondern auch zwischendurch dann immer wieder sagt, ach übrigens, wir müssen immer wieder gucken, was die Nutzer wollen. Das widerspricht auch so ein bisschen dem Konzept, das eigentlich auch gestärkt werden sollte, nämlich dem Management Approach. In der Basis for Conclusion im Juli hatten wir noch ganz klar drin, das Ziel ist hier auch den Management Approach zu stärken, die Entscheidung des Unternehmens, die Steuerung des Unternehmens, die Prozesse im Unternehmen auch entsprechend zu berücksichtigen. Und das ist jetzt in dem Standard selber nicht mehr ganz so deutlich enthalten. Ist meines Erachtens auch ein ganz wichtiges Konzept nochmal für die Basis for Conclusion dann. Aber Materiality of Information, an der Stelle eben auch wichtig, dass es gestärkt wurde, dieses Konzept. Und wir waren gestern bei der Diskussion, was sind Klarstellungen, was sind vielleicht Änderungen. Hier hat Efrat auch selber immer wieder betont, wir hatten es übrigens schon vorher drin, wir haben es jetzt nochmal betont und wollen, dass dieses Konzept gestärkt wird. Und das ist grundsätzlich der positive Betrachten. Wir haben auch schon von Wirtschaftsprüfern und auch von den Unternehmen gehört, dass es auch schon alleine diese Ankündigung wirklich Auswirkungen in der Praxis hat für die diesjährige Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass die Unternehmen jetzt wirklich sich damit befasst haben, gesagt haben, okay, ich gucke mir dieses Konzept nochmal genauer an. Und das hat eben dann auch Auswirkungen für die Berichterstattung. Das Abstellen auf Entscheidungsnützlichkeit, dass das durchgängig als Kriterium aufgenommen wurde, ist auch sehr wichtig, um dort den Gleichlauf zu haben. Aber man hat eben keinen kompletten Gleichlauf, sondern was wir immer noch drin haben, ist, dass man sagt, für die Other Users of General Purpose Sustainability Statements, die sollen Decisions machen, including informed assessments. Und dann gab es so diese Diskussion, die wirklich sehr lang und sehr kritisch geführt wurden. Die eine Gruppe, die gesagt hat, naja, wenn wir da diese Ergänzung haben, das macht doch eigentlich gar nichts, weil jede Decision letztlich ein Informed Assessment zugrunde liegt und deswegen ist doch diese Ergänzung eigentlich inhaltlich, verändert das doch gar nichts. Dann war natürlich die andere Gruppe, die gesagt hat, okay, wenn es inhaltlich keine andere Sache sein soll als die Decision Usefulness, die wir auch für die Primary Users der Financial Statements haben, dann könnte man doch auch genauso gut das weglassen. Dann hat es auch keinen Mehrwert und die, also unsere Position war da auch ganz klar, immer wenn ich was Neues dazu hinschreibe, dann fragt sich der geneigte Leser, was denn mit diesen drei Worten gemeint ist. Und das ist auch etwas, was wirklich durchweg geteilt wird, dass das in der Praxis dazu führen wird, wann es jetzt sozusagen zu einem Informed Assessment, welche Informationen dafür nötig sind und ob die Schwelle eine andere ist als bei Decision Usefulness. Genau.
Eine kurze Ergänzung. Wenn man der Veranstaltung letzte Woche gefolgt ist, da kam diese differenzierte Darstellung, Betrachtung, wie du es gerade vorgestellt hast, nicht raus. Also es wurde ganz stark auf diese Decision Usefulness, also wirklich vom Benoit bis zu Albuquerque, also wirklich in einem Sing sein, ohne Halbsatz danach. Und das fand ich nochmal interessant, wenn man es nur gehört hätte, hat man einen ganz anderen Eindruck.
Der kritische Punkt ist ja, das haben wir ja auch in den Auswertungen für 24 gesehen. Es wurde ja nicht genutzt. Also Information Materiality war ja so gut wie nicht in den Reports drin. Und die Frage ist halt genau, mit dem hinteren Punkt haben sie jetzt die Schwelle halt zu hoch gelegt, dass der Aufwand, diesen Beweis zu führen, schlichtweg nicht den Aufwand rechtfertigt. Also dass er dann sagt, dann reporte ich es halt. Ne? Also dass du halt gar nicht mehr dagegen ankommst.
Also ich stimme zu, dass wenn ich eine Entscheidung treffen will, mache ich ein Informed Assessment. Aber umgekehrt, nicht zwingend. Also ich kann mir ein Unternehmen anschauen, aber am Ende muss ich ja darauf keine Entscheidung treffen. Und genau für den umgekehrten Fall sehe ich halt ehrlich gesagt mit diesem Halbsatz für mich dieses Konzept leider läuft.
Aber die Motivation war eine andere. Die Sorge von der Civil Society war ja, das nutzt dann halt das Management, um unliebliche Informationen wegzuholen. Über das Internet. Und das ist sozusagen der Safeguard, den man deswegen halt versucht hat reinzubauen. Das ist, glaube ich, halt genau der Punkt.
In Ergänzung noch die Argumentation, dass Decision Usefulness ein Konzept aus der Finanzberichterstattung ist und dann würde der Eindruck erweckt, das ist auch nur für die Investoren, also für die Primary User der Finanzberichterstattung. Obwohl sozusagen explizit ja auch für diese Other Users dort aufgeführt ist. Aber das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ich habe schon den Eindruck, dass das auch angekommen ist, wie kritisch das noch diskutiert wurde. Und es gab ja auch inklusive den Dissent vom DRSC, Dissents, die wirklich auch daraufhin die Entscheidung getroffen haben. Den Punkt würden wir also weiterhin mit aufnehmen. Was wir auch weiterhin mit aufnehmen werden, ist, also so jedenfalls unser Vorschlag, ist dieses ganze Thema rund um die Geography. Grundsätzlich hat, glaube ich, keiner widersprochen, beziehungsweise alle zugestimmt, dass es natürlich bei der DME auch wichtig ist, wenn es regionale Besonderheiten gibt, regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Dieser Grundsatz ist auch formuliert in der Textziffer 32b in dem Standard. Dann gibt es aber rund um diese Textziffer eben jeweils weitere Ausführungen dazu. Also das fängt an mit Textziffer 33, wo dann wirklich steht, for geographies, the undertaking shall consider the specific context to assess material IOs. Es gibt dann die AR15 support, to support the determination of the level at which the materiality assessment takes place. Dann soll man local air, water and soil qualities mit einbeziehen. Das ist sozusagen alles auf dem Level der materiality. Und dann für disaggregation steht auch shall consider disaggregating reporting information by material geographies. Also dafür, dass man eigentlich gesagt hat, es ist unternehmensabhängig, je nachdem, wie die Gegebenheiten sind, sollst du es im Grundsatz halt berücksichtigen oder brauchst du es eben auch nicht berücksichtigen. Du kannst den Top-Down-Approach machen. Dafür gibt es halt sehr, sehr viele weitere Ankerpunkte in dem ISS 1, die alle auf diese Geography abstellen, die das eben teilweise bis auf Water Basin runterbrechen, wo du gucken sollst. Und das Wording ist dort eben nicht klar, dass, also jedenfalls meines Erachtens, dass das ein, ja, dass das abhängig ist von den spezifischen Gegebenheiten im Unternehmen. Und wir haben auch dann in der Tech beispielsweise diskutiert, wo dann auch wortwörtlich eben argumentiert wurde, es ist auch tatsächlich so gemeint, dass die Unternehmen bitte runtergehen bis auf Site Level, weil Biodiversity kann man nicht anders beurteilen und so weiter. Also dort erscheint mir auch das Verständnis dessen, was da geschrieben ist, wirklich noch sehr weit auseinander zu gehen. Und ich glaube, es ist wichtig, oder so jedenfalls von uns der Vorschlag, dass man hier auch diese Erwartungshaltung nochmal ganz klar rückt, vielleicht in den Basis for Conclusion, aber in optimaler Weise auch im Standard, dass das eben eine unternehmensabhängige Betrachtung ist.
Nur for the record. Grundintention ist ja absolut nachvollziehbar. Die Realität sieht aber so aus, dass beispielsweise, wir reden ja noch über und do no significant harm in technical criteria, und diese Frage um, was ist mit Environmental Impact Assessment und wie werden dort die gesetzlichen Anforderungen und so weiter eingehalten. Das war auf jeden Fall in den Taxonomie ein wirklich wichtiger Schritt, diese Auseinandersetzung, was ist eine gesetzliche Vorgabe, reicht das als Äquivalent etc. Rein materiell hier nachvollziehbar, aber der Aufwand ist so hoch, dass diese Brücke gar nicht gebaut wird, sodass die Materialität und die Wesentlichkeit wahrscheinlich hier nochmal sehr kritisch in einem Unternehmen diskutiert wird. Und jeder, der sich mit Biodiversität und TNFD und der Frage, also beispielsweise mit den Ökopunkten etc. pp. Sich das genau anschaut, der weiß, dass das eigentlich so großer Aufwand ist, dass die Schwelle, sich damit auseinanderzusetzen, durch diese Anforderungen nochmal erheblich erhöht wurde. Und ich weiß nicht, ob sich die Akteure, die sich dafür eingesetzt haben, nicht einen massiven Bärendienst damit geleistet haben. Und vielleicht kann das in der Diskussion nochmal wieder stärker eingebracht werden. Das perfekte System hilft nicht denen, die sich hier bewegen wollen.
Gibt es noch andere Anmerkungen? So, wir hatten es gestern auch schon mal kurz angesprochen bei Rosnet, dem Konzept, dessen Namen nicht mehr genannt werden soll. Es ist letztlich immer noch so, dass die große Frage ist, was soll eigentlich dann am Ende berichtet werden? Wie ermittle ich meine wesentlichen Potential Negative Impacts insbesondere? Es gibt verschiedene Bereiche, wo es eine große Unklarheit gibt. Zum einen betrifft es auch die Risiken. Da hat EFRAG aber von Anfang an gesagt, damit befassen wir uns nicht weiter. Wir adressieren das auch in dem ISRS nicht weiter. wie die zu ermitteln sind, was dazu führt, dass die meisten Unternehmen sagen, ich nehme genau das, was in meinem Risikobericht steht. Und viele andere aber auch sagen, na, das war nicht die ursprüngliche Intention, sondern die ursprüngliche Intention war schon, dass wir über das, was im Risikobericht steht, hinausgehen. Wir haben einen anderen Zeithorizont. Und da müssten wir bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung, bei der Darstellung der Risiken woanders landen als in der Finanzberichterstattung oder in dem Risikobericht, wie wir ihn Lagebericht haben. Das ist etwas, was jetzt in den ESRS gar nicht adressiert wird. Diese Diskussion wurde auch nicht geführt. Jedenfalls immer nur gestreift und dann ist man gleich wieder zu der Entscheidung gekommen, das adressieren wir nicht. Das heißt, da wird es dem Vernehmer, als wir jetzt auch mit Unternehmen dazu gesprochen haben, durchaus dazu führen, dass man eine Rückwärtsentwicklung sehen könnte, dass viele dann wirklich sagen, ich gehe nur noch auf die Risiken, die ich schon in meinem Risikobericht habe. Das ist etwas, wie gesagt, die Diskussion wurde gar nicht weitergeführt. Die andere Frage ist, was passiert dann aber bei der Berichterstattung über Impacts? Wie definiere ich Material Impacts? Und welcher Ansatz ist da zu wählen? Bei den Actual Impacts hat man jetzt, glaube ich, eine Lösung gefunden, die für die meisten funktioniert. Also ich habe auf jeden Fall jetzt noch keine kritischen Stimmen gehört, dass das jetzt immer noch unklar sei. Man hat ja auch beispielsweise diese Tabellen mit den Examples wieder rausgenommen, weil die einfach auch überhaupt nicht gepasst haben zu dem, wie es vorhin definiert war. Bei den Potential Negative Impacts hat man das jetzt erstmal als Net definiert, wenn man das noch so sagen kann, aber eben du kannst deine Prevention, Mitigation Policies and Actions reingehen, wenn sie, if you can assume that these are effectively reducing severity or likelihood. Viele hören dann auf und sagen, okay, ich bin beim Netto Approach. Also diese Lesart hatten wir jetzt schon. Obwohl eigentlich die Textziffer C eben versucht, diese inhärenten, für die Branche inhärenten Themen nochmal aufzugreifen. Wir hatten hier zwischendurch eine Formulierung, ich weiß nicht mehr, in welcher V0, V1, V1,5 es war, die dann wirklich gesagt hat, if there are topics oder inherent Exposures war, glaube ich, die Formulierung zwischendurch, die das Unternehmen managen muss und die sozusagen auch deshalb schon eine große Bedeutung im Unternehmen haben, weil ich mich konstant damit auseinandersetzen muss, dann musst du auch darüber berichten, egal ob du Prevention und Mitigation Policies und Actions hast. Das hat den Vorteil gehabt, dass es diese Unternehmensperspektive einbezogen hat und dass es trotzdem die Berichterstattung ermöglicht hat über diese Themen. Oder das war die Zielrichtung. Wir sind jetzt hier gelandet, dass wir auf dieses Decision Usefulness to Users abstellen und was praktisch an der Stelle nicht mehr die richtige Ebene ist. Eigentlich ist die DMA eine Analyse, die das Unternehmen durchführt. Und wir sind dann hier in dem C auf einmal wieder darauf zurückgeworfen, okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, was sind denn aus der User-Sicht jetzt wesentliche Themen. Und das ist insofern problematisch, weil das wieder das ganze Spektrum aufmachen kann. Also wir haben dann letztlich das, was wir eigentlich hier erzielen wollten, nämlich eine Sicherheit auch für das Unternehmen, wie die DMA durchzuführen ist, das wird hier wieder ausgehebelt. So wird es auf jeden Fall von vielen Unternehmen und auch von den Wirtschaftsprüfern verstanden. Und an euch noch die Frage, wie ihr diesen C seht, für uns ist das weiterhin eine Red Flag.
Ja, also wurde ja mehrfach in der Chat gesagt, dass es nur für die inhärenten Impacts, Potential Impacts. Was mich jetzt stört, warum hat man diesen Passus denn da nicht eingesetzt? Dass man das genau dann darauf eingrenzt, die ganze Ziffer C, weil so liest es sich fast schon konträr zu B.
Es liest sich wie eine Konkretisierung zu B.
Nee, einfach wie ein Widerspruch. Ach so, ja. Ich muss die Mitigation Policies und Actions, wenn sie effektiv sind, ja, betrachten, kann dann nicht berichten und bei C schreibe ich, ach, es können doch entscheidungsnützlich sein, irrespective, wie die Policies und Actions sind. Also es liest sich fast wie ein Widerspruch.
Was ich nicht sehe, dass man, also es kann ja Impacts geben,
Wie für das Überleben ist es kein wesentlicher Impact, weil man sie wahnsinnig gut mitigiert hat, zum Beispiel Governance-Themen oder wo man wirklich gute Strukturen aufgrund von dem normalen Business, das man tut, also eine gute Governance hat. Trotzdem kann es ja, und dann hat man einfach keinen Impact mehr, weil der ist weg und schon seit langem. Trotzdem kann es ja sinnvoll sein, darüber zu informieren, den Stakeholder. Also diese Stakeholder-Perspektive zu haben, was ist berichtsrelevant, weil es geht ja darum, nicht was ist für das Unternehmen, also auch natürlich, was ist für das Unternehmen wesentlich, aber es geht ja hauptsächlich darum, wir sind in der Transparenz, den Stakeholder darüber zu informieren. Also wir hatten diese Diskussion schon auch. Es ist nicht unbedingt ein wesentlicher Impact, aber es ist ein relevanter Impact, über den wir berichten wollen. Und das lesen wir jetzt schon raus, dass das möglich ist. Und wir finden es gar nicht so verkehrt, wenn man es unter dem Gesichtspunkt sieht.
Habe ich noch einen Punkt verstanden? Sinnhaftigkeit auch Haken? Und wie grenze ich das ab? Ab wann kann ich sagen, das ist so und ich muss diesen Weg gehen? Wenn ich nicht gehen muss, dann okay, wenn das rein optional ist. Also wenn es dem Unternehmen, dem Preparer offen gehalten wird, diese Bewertung durchzuführen, dann ist es in Ordnung. Aber sobald wir den potenziellen User hier mit einbeziehen müssen, weil der Prüfer würde an der Stelle sagen, ja, show me. Hast du die Stakeholder eingebunden und haben alle gesagt, wir brauchen es nicht? Also die Frage, wo grenzt sich ab? Und das ist genau die Frage, die auch gestellt wurde. Wer entscheidet das?
Ja.
Und solange das Unternehmen, wenn das Unternehmen das frei entscheiden kann, dann ist doch selbstverständlich so, wenn wir das Gefühl haben, das ist jetzt ein virulentes Thema, die Thematik ist neu oder die ist wegen aktueller Vorfälle jetzt von besonderer Bedeutung, natürlich spendieren wir dann Halbsatz. Aber wir können sagen, ja, wir wollen das drin haben oder nicht, aber bei allen Stakeholder-Einbindungsthemen fragt der Prüfer immer nachher, wo ist der Prozess genauso definiert? Also ich bin jetzt gleich in der Pause weg, Thema Arbeitnehmereinbindung, im Bereich Konzernbetriebsrat, Thema CSRD, Ried- und Widmerstellen vor. Genau die Stelle, damit wir das abhaken können, Einbindungsstakeholder, interne. Und das ist genau hier die Frage. Wie soll das machbar sein?
Aber es ist ja nicht explizit jetzt hier gefordert, den Stakeholder einzubinden. Und auch in der, also in der Decision Usefulness ist ja immer, was ist expected to be useful. Also das würde ich jetzt schon auch sehen, dass das die Managementaufgabe ist. Ja. Und also die Verantwortung. Passt auch zu dem Management Approach, den er eingebunden
hat. Genau, wenn man es so liest und wenn es vielleicht auch noch so eingebettet wird, dann ist es, glaube ich, auch das, was gewollt ist. Ne? Dass du nicht als Ölförder-Company sagen kannst, Oil Spills sind für mich überhaupt kein Thema, habe ich so viele Mitigation und Prevention Policies, berichte ich nichts. Das ist ja immer die Intention dahinter gewesen. Wenn das so verstanden werden kann, ist das okay. Aber das Problem, warum das so kritisch gesehen wird, ist eben, dass es eher so wie Lothar das beschrieben hat oder auch wie Julia das gesagt hat, dass das so als die Grenze, dass das wieder alles eröffnet dazu, was jetzt an Anforderungen hier an das Unternehmen herangetragen werden kann, weil ein User sagt, also für mich übrigens, das als für mein Informed Assessment, da ist auch wieder dieser Connex zu Decision Usefulness, including Informed Assessment, dafür ist das jetzt noch wichtig, dass ich da diese Informationen erhalte. Aber wenn das auch anders gelesen werden kann und wenn es dann vielleicht zusätzlich noch in der Basis for Conclusion so eingebettet ist, dann ist das ja insofern auch eine gute Kenntnis.
Ich meine, das wäre, um mal bei dem Extrembeispiel zu sagen, das ist, nehmen wir den Atomkraftwerkbetreiber und ja, es passiert halt nichts, das heißt, normalerweise hat er keine Störfälle und dann könnte ich sagen, ja doch, ich habe gar kein Risiko, ich habe alles komplett im Griff. Decision useful wäre es trotzdem zu wissen, was machst du, damit da nichts passiert. Einfach ja. Weil auch der Schaden, der potenzielle Schaden, auch für den Stakeholder eine sehr relevante Relation im Vergleich zu dem vermiedenen Schaden hat.
Ja. Veto, du bist doch gleich bei deinen Leitungen, also gerne im eigenen Teil sprechen. Gerade beim Rückbau oder auch beim Betrieb von Kernkraftwerken sind die gesetzlichen Anforderungen so hoch, dass über all das schon ohnehin berichtet wird. Also kein gutes Beispiel, weil all die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, müssen wir qua Gesetz heute schon berichten. Alle Vorkehrungen Und auf der 7er Skala, was es an möglichen Vorfällen gibt, wird dann auch entsprechend per Prevention, Mitigation, also Mitigation und Remediation, wird heute schon berichtet. Ich nehme kein gutes Beispiel. Also deswegen Öl und Gas, auch dort würde wahrscheinlich der gleiche Reflex kommen. Das, was dort gefordert wird, ist heute schon gesetzliche Pflicht. Weltweit. Und es ist ein Standard, wo die Unternehmen heute schon nachberichten.
Okay, dann war das Beispiel ein bisschen schlecht, weil es ging mir einfach nur um diesen Restrisikogedanken. Es ging gar nicht jetzt um das konkrete Beispiel, sondern einfach nur, ich habe halt diese Risikorelation.
Aber im Zweifelsfall gibt die Regelung schon, gerade in den Risikobereichen. Und deswegen, wir reden ja genau über diese Grauzone. Und die Frage ist, gibt es eine Grauzone, die hier geregelt werden muss? Das ist ja also rein von theoretischen Argument. Klingt das plausibel? Da könnte etwas sein, wo der geneigte User eine zusätzliche Information braucht, um dieses Risiko einschätzen zu können, aber nicht in den Extremfällen. Also wenn wir eins geregelt haben, im Uckermark, 2 Hektar jetzt gerade verseucht diese Woche, da gibt es ein ganz normales Prozedere, was dort abläuft. Bis hin, dass die Öffentlichkeit sogar weiß, dass in der Uckermark was verseucht wurde, wird jeder jetzt genau hinschauen. Und natürlich wird das Unternehmen, was jetzt davon betroffen ist, egal ob es berichtspflichtig ist oder nicht, darüber berichten. Aber wir reden über eine Grauzone, wo ich mich schwer tue, die zu definieren.
Und ich glaube, es würde helfen, wenn man wieder diese Formulierung wählt, die schon mal drin war, dass man einfach sagt, wie Management es steuert oder irgendwie sowas hatten wir da schon mal. Weil diese Decision Usefulness für die User haben wir ohnehin als Konzept. Das ist ja etwas, was du immer als Grundlage sozusagen der Informationen, die du bereitstellst, mit berücksichtigst. Aber war trotzdem nochmal, finde ich, eine interessante Perspektive. Und ich glaube, auch hier wirklich die Basis for Conclusion muss man sich da noch anschauen, wie das dort an der Stelle formuliert ist.
Vielleicht nur so ein letzter Zusatz, weil ich überlege gerade, warum ich das so triggere. Ich triggere das deswegen, weil dieses Grundmisstrauen da ist, dass die Unternehmensführung bei diesen Fällen per se das nicht machen würde. Also das ist ja die Grundannahme. Die Grundannahme ist ja, wenn es ein Risiko gibt, deswegen doch wiederum schönes Beispiel, naja, in dem Fall müssen wir nichts machen. Nein, das Gegenteil ist ja der Fall. Gerade bei diesen Fällen gibt es ja gar nicht diese Vorkehrungen. Gerade wenn das einen Stakeholder-Bezug hat, Anwohner, Investoren, Zivilgesellschaft. Warum sollte ein Unternehmen das denn nicht machen?
Aber das fragt ja eigentlich, dass diese Decision, also da ist definitiv eine Decision gegeben. Ja, also deswegen... Wie gesagt, ich wollte gar nichts triggern. Ich glaube, ich bin gar nicht so verkehrt.
Okay, Kathi, ja, kann man einen Cut machen sogar? Wir haben jetzt eine Pausenzeit.
Ja.